Ja, wir wollen zuerst noch danken. Ich möchte einen Bruder bitten, mit uns zu beten.
Ja, lieber himmlischer Vater, bereite du uns jetzt vor, durch deinen Heiligen Geist. Nimm alles weg, was uns in Gedanken noch stört, dass wir alles ruhen lassen in dir und dass wir jetzt hören auf dein Wort. Denn du hast für jeden Einzelnen etwas dabei und sei es nur ein einziger Satz. Hab Dank, dass du da bist. Amen.
Amen. Ja, lieber Vater, wir dürfen dir von ganzem Herzen danken für diese Zeit hier. Es ist ein Geschenk deiner wunderbaren Gnade und ich staune immer wieder darüber, was du schenkst, wie reich du bist, wie reich wir gemacht sind durch die Vielschichtigkeit der Brüder und Schwestern. Ich danke dir, dass wir dich haben dürfen und weil wir dich haben, Herr Jesus Christus, ist uns alles geschenkt. Lass uns das immer mehr erkennen, dass uns alles geschenkt ist, dass du gemacht bist uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, ja zur Vollkommenheit. In dir, Herr Jesus Christus, dürfen wir alles haben. Hab du Dank jetzt auch für diesen Morgen und für das, was du durch dein Wort zu uns sagst. Herr, schenk, dass wir alle Hörende sein dürfen. Schenk, dass ich auf dich hören darf. Schenk, dass jedes Einzelne deine Botschaft vernehmen darf. Amen.
Amen.
Unerfüllte Wünsche haben ihren Ursprung oft in falschen Erwartungen. Falsche Erwartungen. Doch wie entstehen falsche Erwartungen? Wie kommt es dazu, dass wir etwas Falsches erwarten? Einerseits kommt es dadurch, dass wir einen Wunsch haben, wir möchten uns etwas gönnen, wir möchten unsere Lebenssituation verbessern, wir wollen vielleicht maximales Vergnügen und dann streben wir danach und gleichzeitig entsteht natürlich eine Erwartungshaltung. Und nicht zuletzt auch die Reklame, die wir in unseren Tagen erleben, die von der wir überhäuft werden. Wir möchten ein Maximum aus dem Leben herausholen. Das Maximum aus dem Leben, das kann man durchaus auch positiv sehen. Einerseits negativ, wenn man sich größtmöglicher materieller Genuss wünscht, dann ist das negativ. Positiv ist es aber, wenn wir größte geistliche Segnungen von unserem Gott erwarten. Also wenn wir erwarten, dass er uns segnet, dass er uns so führt, dass es in seinen Augen richtig ist. Wir können von unserem Gott nie genug erwarten. Wir dürfen ihm gegenüber eine ganz große Erwartungshaltung haben, aber bitte nicht in erster Linie auf der materiellen Ebene. Wir dürfen natürlich von der materiellen Ebene auch erwarten, dass er uns versorgt mit Kleidung und Nahrung, dass er uns ein Obdach gibt. Aber unsere Erwartungen sollen sich nicht auf das Diesseitige beziehen, nicht auf das, was wir mit unseren Augen sehen. Denn alles, was wir mit unseren äußeren Augen sehen, ist vergänglich. Gar nichts bleibt, was wir sehen mit unseren äußeren Augen. Weder unser Körper, noch die Pflanzenwelt, noch die Berge, ja nicht einmal die Sterne. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Also suchen wir das, was droben ist, wo der Christus ist. Das hat Ewigkeitswert, das hat Ewigkeitsbestand. Da sollen wir die großen Erwartungen haben, nicht im materiellen Bereich. Die falschen Erwartungshaltungen kommen aus mangelndem Mitdenken. Mitdenken ist etwas unglaublich Wichtiges. In der Bibel kommt das eigentlich sehr stark zum Ausdruck, leider aber nicht in den Übersetzungen. In den meisten deutschen Übersetzungen steht für das Wort Metanoia, das ist das griechische Wort, steht Buße, tut Buße. Und wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir vielleicht an Beichte, wir denken vielleicht an Reue oder irgendwelchen ähnlichen Dingen und denken, ja, ich muss jetzt hier vielleicht meine Sünden bekennen oder was auch immer. Das spielt sicher auch eine Rolle, aber im Grundtext steht eigentlich Mitdenken oder Umdenken. Es geht also um ein Mitdenken mit Gott. Wir sollen mitdenken, was er gedacht hat. Und in dieses Denken sollen wir hineinkommen. Und wenn wir in dieses Denken hineinkommen, dann kommt es auch nicht zu falschen Erwartungshaltungen. Ich habe gerade heute Morgen in meiner Bibel gelesen, im dritten Buch Mose, ist die Rede von Schuldopfer. Und da gibt es auch unter anderem ein Schuldopfer für Sünden, die man begangen hat ohne Wissen. Also man wusste gar nicht, dass man gesündigt hat. Und trotzdem muss man den Schuldpreis bezahlen. Das heißt, man musste trotzdem ein Wider ohne Fehl opfern, damit die Sünden vergeben wurden. Natürlich wissen wir aus neutestamentlicher Sicht, dass wir diesen Wider nicht mehr brauchen, sondern wir haben das Blut Jesu Christi und haben die Erlösung. Aber dieses Beispiel zeigt uns, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Das ist ja auch in der irdischen Gesetzgebung so. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mit anderen Worten, es geht also darum, dass wir in das Mitdenken hineinkommen. Wir müssen lernen, mit Gott Schritt zu halten, mit ihm zu denken. Und dann kommt es auch nicht zu falschen Erwartungshaltungen. Dort, wo wir das Denken Gottes nicht verstehen können oder wollen, kommt es zwangsläufig zu falschen Erwartungen. Altes und Neues Testament sind gefüllt mit Beispielen von falschen Erwartungen. Das sind Menschen, die haben eine falsche Erwartung und die falsche Erwartung führt immer zu einer Enttäuschung, wobei die Enttäuschung ja immer auch etwas Gutes an sich hat. Man ist enttäuscht. Das heißt, die Täuschung ist weggenommen. Also sehen wir einmal die Enttäuschung als etwas Positives an. Wenn jemand von mir enttäuscht ist, dann hat er die Täuschung in Bezug auf meine Person, hat er verloren. Das ist manchmal ganz gut. Nicht immer einfach, manchmal schmerzhaft, aber ganz gut. Ich will dies jetzt einmal anhand einiger Beispiele des Volkes Israels erläutern. Angefangen hat ja die Geschichte mit Abraham, aber so richtig los ging es, als das Volk Israel ein großes Volk war in Ägypten mit Mose. Mose bekommt den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Wir kennen die Geschichte, Mose begegnet dem Herrn am Sinai im Dornbusch, im brennenden Dornbusch. Er will nicht gehen, er spürt, dieser Auftrag, den du mir da gibst, der ist sehr delikat, der ist sehr heikel, schicke du einen anderen, ich habe eine schwere Zunge, und da kamen eine Ausrede nach der anderen, aber wenn Gott jemand beruft, dann gibt es kein Wenn und Aber, dann muss man einfach gehen. Und er durfte letztlich auch gehen und sehen, dass genau auch dieser Weg für ihn der richtige war, nicht nur für sein Volk. Das Volk, Mose kam ja dann mit Aaron zu den Ältesten und das Erste, was er macht, er tut Zeichen und Wunder, damit natürlich das Volk auch sieht, aha, diese beiden, die sind von Gott legitimiert, uns aus Ägypten herauszuführen. Und Mose sagt auch dem Volke Israel, ich möchte das lesen, in 2. Mose 4, 31, diese Stelle. Da lesen wir: Und das ist der Dienst, den sie beim... Ah nein, habe ich irgendwie falsch, etwas falsch geschrieben, das kann es gar nicht sein. Ah, ich bin bei 4. Mose. Ja, das gibt es manchmal. 4. Mose 4, 31. Und das Volk glaubte, und sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen hat. Da warfen sie sich nieder und beteten an. Also sie haben gehört, der Herr hat zu ihnen gesprochen, er möchte das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und was passiert dann? Man hört eine wunderbare Verheißung und alle denken, endlich, endlich werde ich erlöst. Endlich kann ich weg aus diesem Land der Sklaverei. Endlich kommt Befreiung. Und dann kommt die Vorstellung, ja, jetzt geht vielleicht Mose zum Pharao und sagt, wir ziehen aus, und Gott wird dem Pharao gleich sagen, ja, los, lass mein Volk ziehen, und er wird sich gleich beugen und wir können ins verheißene Land. Da setzt sich gleich eine Vorstellung in den Hinterköpfen ab. Aber was passiert? Also sie haben Gott geglaubt, sie haben Mose geglaubt, und auf diesen ersten Glaubensschritt folgte ein herber Rückschlag. Die Arbeitslast und die Unterdrückung nahm massiv zu, als nämlich Mose und Aaron zum Pharao gingen und sagten, lass mein Volk ziehen. Da dachte der Pharao, die kommen mir schon recht, die haben ja gute Ideen, ich glaube, denen geht's zu gut, ich muss die noch ein bisschen mehr unter Druck setzen. Und dann nahm also die Arbeitslast des Volkes zu, und das Volk erkannte sofort, diese Verschlechterung haben wir Mose und Aaron zu verdanken. An dieser kleinen Begebenheit erkennen wir eine ganz typische Verhaltensweise von uns Menschen gegenüber Gott. Wir nehmen eine Verheißung, ein Versprechen Gottes gerne für uns in Anspruch, glauben auch an sie, wir freuen uns darüber, und sofort entsteht in uns eine Vorstellung darüber, wie Gott dies tun wird. Wenn wir hören, dass Gott uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen aus den Überhimmeln, aha, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus den Überhimmeln, folglich muss es mir ab heute nur noch gut gehen, folglich ist es so, dass ich jetzt gesund, erfolgreich, reich, angesehen und weiß nicht was alles bin, das muss doch dieser Segen auch beinhalten. Ja, das sind die Vorstellungen, die wir Menschen vielleicht manchmal haben. Unsere Vorstellung, wie Gott ein Versprechen erfüllt, sind zu 95 oder mehr Prozent falsch. Wie er ein Versprechen erfüllt, da haben wir Vorstellungen, und diese Vorstellungen sind meistens falsch. Ich bin zum Beispiel auch der festen Überzeugung, dass wenn wir die Bibel lesen und dann diese vielen Verheißungen, die auf uns warten, dass wenn wir die lesen, dann glauben wir an diese Verheißungen, freuen uns darauf und stellen uns das vor, wie das sein wird, wenn wir Engel und Menschen richten werden, wie das sein wird, wenn ich vor dem Thron Jesu stehen werde, wie das sein wird, wenn ich im Paradiese bin. Da gibt es ganz gewisse Vorstellungen, und ich bin ganz fest davon überzeugt, diese Vorstellungen sind komplett falsch. Obwohl diese Vorstellungen dem Worte Gottes ein Stück weit entsprechen. Diese Vorstellungen sind zwar falsch, oder sehr oft falsch, wir denken auch viel zu gering von dem, was nachher kommt. Also wir können uns nicht annähernd vorstellen, wie herrlich das sein wird, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Aber es wird in Zukunft genau so sein, wie es im Worte Gottes steht. Ganz genau. Es wird genau so sein. Kein Buchstabe wird anders sein, und trotzdem können wir es uns mit unserer Vorstellung nicht richtig sehen. Weil unsere Vorstellungen, wie Gott es macht, häufig falsch sind, kommt es zwangsläufig zu Enttäuschungen und es machen sich Glaubenszweifel breit. Solche Rückschläge erlebt jeder, und solche Enttäuschungen gebraucht unser Gott und Vater im Himmel, und um uns im Glauben einen Schritt weiter zu führen. tiefer in den Glauben hinein bedeutet eigentlich immer weniger sehen, immer weniger fühlen und spüren und doch ganz fest davon überzeugt sein, ich bin hundertprozentig von meinem Gott und Vater getragen. Glückselig sind die, die glauben, ohne zu sehen, sagt einmal Jesus zu Thomas, der ja erst glaubte, als er dann die Wunden gesehen hat. Er möchte, unser Vater möchte, dass wir seinen Verheißungen immer mehr vertrauen, auch dann, wenn die äußeren Umstände total dagegen sprechen. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, auch wenn er uns ganz anders führt, als wir es uns vorgestellt haben. Unser Gott kann seine Verheißungen ganz anders in Erfüllung bringen, als wir es erwartet haben. Vielfach macht er es auch so, und so wie er es macht, ist es noch viel besser, als wir erwartet haben. Nachdem ich von meinem Vater im Himmel ganz klare Anweisungen bekommen habe, den Beruf an den Nagel zu hängen und nur noch ihm zu dienen, entwickelten sich in mir gewisse Vorstellungen, wie dann das abläuft. Und ich dachte, das geht dann so und so, und dann plötzlich war ich in diesem Dienst und dann ging das alles anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und dieses Andersgehen, das hat mich dann gestresst, das löst in mir einen Stress aus. Als ich meine Vorstellung als falsch erwiesen, löste dies in mir zuerst eine psychische Krise aus. Eine Krise, in der Zweifel aufkamen. Nur der erneute Blick auf meinen Herrn ließ mich wieder ruhig werden. Dieser Blick stärkte in mir die Überzeugung, ich weiß nicht, wie du mich führst, aber ich weiß, dass du mich führst und dass du mich wunderbar führst. Wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Dann werden wir sein, wie er ist. So lesen wir im Johannesbrief. Johannes sagt uns das. Wenn wir ihn anschauen, wir werden sein, wie er ist. Ist das nicht wunderbar? Ihn anschauen. In allen Stürmen des Lebens dürfen wir unseren Herrn Jesus Christus vor Augen haben. Das ist das Entscheidende. Mit anderen Worten, unser lieber himmlischer Vater zerschmettert oft unsere Vorstellungen, die Erwartungen, wie er seine Verheißungen erfüllt, und gleichzeitig vertieft er unseren Glauben und stärkt unser Vertrauen. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn der Vater in uns einen neuen Menschen gezeugt hat, wenn der Christus in uns lebt. Nur dann ist das möglich. Nur wenn der Glaube Christi in uns wohnt, kann solches geschehen. Ist dieser göttliche Glaube nicht da, dann zerbricht der natürliche Glaube, sobald seine Erwartungen nicht erfüllt werden. Es gibt so ein natürlicher Glaube, ein Glaube aus uns selber, und dieser Glaube glaubt so lange, er das bekommt, was er erwartet, und sobald seine Erwartungen nicht in Erfüllung gehen, dann zerbricht dieser Glaube. Aber der Glaube Jesu Christi in uns, der wird die Welt überwinden, der zerbricht niemals. Ich möchte dazu eine Stelle aus Galater 2,16 lesen, etwas ganz Wichtiges. Paulus sagt hier: Aber da wir wissen, ich lese jetzt zuerst einmal aus der Elberfelder Übersetzung, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir das so lesen, wie es hier die Elberfelder Übersetzung wiedergibt, was haben wir dann für einen Eindruck? Aha, mein Glaube an Jesus führt zur Rechtfertigung vor Gott. Das stimmt aber nicht. Wisst ihr, was im Grundtext steht? Im Grundtext, und jetzt lese ich es, wie es im Grundtext steht. Da aber wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden wird, sondern nur durch den Glauben Christi. Ah, das ist etwas ganz anderes. Wenn ich durch den Glauben Christi gerechtfertigt werde, dann ist das etwas anderes, als wenn ich durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werde. Durch den Glauben Christi, dann bedeutet das, dass Jesus Christus seinen Glauben, der die Welt überwunden hat, in mich hineinlegt. Und wisst ihr, das ist etwas unglaublich Beruhigendes, wenn ich weiß, er hat seinen Glauben samenmäßig in mich hineingelegt und nun darf dieser Glaube in mir wachsen. Und dieser sein Glaube gibt mir auch die Garantie dafür, dass ich ans Ziel komme. Wenn es nämlich auf meinen Glauben ankommen würde, dann müsste ich um meine Heilsgewissheit bangen. Dann hätte ich keine wirkliche Heilsgewissheit, genau gleich wie alle anderen auch, die Mohammedaner, die keine Heilsgewissheit haben, die, wenn man sie fragt, ich habe mal in der Türkei eine Frau gefragt, sind sie Moslem? Und sie, ja, ich glaube an Allah. Und sind sie auch sicher, dass sie errettet werden? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass alles sich meiner erbarmt. Sie haben keine Heilsgewissheit. Und ich sage euch, wir könnten auch keine Heilsgewissheit haben, wenn wir nicht wüssten, dass sein Glaube in uns ein Werk angefangen hat und das, was er angefangen hat, muss er vollenden. Das ist das Entscheidende. Das allein gibt uns Ruhe, das allein gibt uns Frieden und Gelassenheit, dass er seinen Glauben in mich hineingelegt hat. Nicht mein Glaube an ihn, der ist in der Anfangsphase auch wichtig, der Glaube an ihn. Aber sein Glaube in uns ist noch viel gewaltiger, noch viel wichtiger. Das Volk Israel glaubte zuerst an die Befreiung, weil sie es sich auch gewünscht haben. Doch Gott sollte sie möglichst ohne Probleme ins verheißene Land führen. Wie viele Christen freuen sich über die Befreiung von Schuld, über das Geschenk des ewigen Lebens, über die Aussicht, die Ewigkeit im Paradiese zu verbringen, aber bitte ohne Anfechtung, bitte ohne Schmerzen, bitte ohne Probleme und Nöte. Doch wer die Bibel kennt, weiß, dass dies nicht möglich ist. Wer die Bibel liest, wer mitdenkt, mit Gott mitdenkt, der weiß auch, was in Apostelgeschichte 14,22 steht. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Und im Hebräerbrief, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Stelle steht im Hebräerbrief, aber es geht hier um die Züchtigung. Vielleicht finde ich sie gleich. Nein, ich denke, es geht darum, dass der ein Sohn ist, der wird gezüchtigt, und die Züchtigung empfinden wir nicht als Freude, sondern als Traurigkeit, aber die Folge davon wird die friedsame Frucht der Gerechtigkeit sein. Ich müsste jetzt immer. Ja, hier. Doch, es ist 12,11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Das heißt, wenn Gott uns in seine Schule hineinnimmt, dann empfinden wir Traurigkeit, dann empfinden wir Schwernis, dann sind wir bedrängt. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ich denke, wir haben für das Volk Israel großes Verständnis, dass es nach dieser ersten großen Enttäuschung kein Vertrauen mehr in Mose und Aaron hatten. Damals zweifelten sie auch daran, dass diese beiden wirklich auch von Gott gesandt wurden, obwohl sie Zeichen und Wunder von Mose sahen. Er hat seine Hand in das Gewand gesteckt, wieder rausgenommen, dann war sie aussätzig und wieder rein und wieder raus und dann war sie wieder gesund. Ich weiß nicht, ob er damals auch das Zeichen mit dem Stab gemacht hat. Auf jeden Fall war es so, dass Zeichen und Wunder damals keine absolute Einmaligkeit waren. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, als Mose seinen Stab auf den Boden warf und der Stab zu einer Schlange wurde, da kam bei Pharao ein müdes Lächeln hervor und holte seine Zauberer und sagte, mach das auch. Und die machten dasselbe. Die konnten ihre Holzstäbe in Schlangen verwandeln. Und das war nicht einfach ein Kunstgriff, sondern diese Priester, diese ägyptischen Priester, das waren Okkultisten im höchsten Grade, die hatten Kontakt mit Geisteswesen und diese Geisteswesen können auch Wunder tun. Und ich sage euch, in der Endzeit werden die Wunder auch wieder zunehmen. In der Esoterik, in der okkulten Welt, da werden auch Wunder geschehen, Zeichen und Wunder. Und die Menschen werden sich langsam daran gewöhnen. Sie sagen, ja, es gibt halt übernatürliche Dinge, es gibt halt noch Geisteswesen und so weiter und so fort. Nur vergessen Sie, dass wenn wir mit diesen Geistern Kontakt aufnehmen und versuchen, durch diese Geister Wunder zu tun, dass wir in eine unglaubliche Abhängigkeit von diesen Geistern kommen. Also deshalb warnt uns ja die Bibel eindringlich davor, mit Totenbeschwörung zu machen oder irgendwelche Geister anzurufen. Das ist ja vor dem Herrn ein Riesengreuel und er weiß ganz genau, dass unserer Seele das gewaltig schaden wird. Aber wir werden das in der Endzeit vermehrt erleben und die Menschen werden sich auch immer mehr daran gewöhnen, dass es in der Esoterik, im Okkultismus Bereiche gibt, wo man solche Erfahrungen machen kann. Wunder alleine sind noch kein Beweis für die Wahrheit, weil sie auch von Finsternismächten bewirkt werden können. Viele Gläubige meinen, wenn die Menschen genügend Wunder erleben dürfen, dass sie dann automatisch gläubig werden und sich zu Gott bekehren. Das ist ja vielfach das Problem. Menschen haben zu Beginn ihres Glaubenslebens ein Wunder erlebt. Wirklich ein Wunder. Und das hat gut gewirkt. Keine Frage. Und dieses Wunder hat in ihnen den Glauben ausgelöst. Und gleichzeitig hat aber auch Gott seinen Geist in diesen Menschen hineingelegt und es wächst da ein neuer inwendiger Mensch. Der Christus in diesem Gläubigen wächst. Jetzt ist aber dieser Gläubige, hat noch die falsche Vorstellung, wenn ich jetzt den anderen auch zeigen kann, wie Gott Wunder tut, dann müssen sie zwangsläufig auch zum Glauben kommen. Und das ist eine völlig falsche Vorstellung. Warum? Die Bibel beweist uns eindeutig das Gegenteil. Denken wir an das Volk Israel in der Wüste. Wie viele Wunder haben sie erlebt? Durchzug das Rote Meer, Wasser aus dem Felsen, Himmelsbrot und die Wachteln, die vom Himmel kamen und so weiter und so fort. Und was hat es in ihnen bewirkt? Eben nicht den Glauben, den sich Gott wünschte. Zweites Beispiel. Jesus geht durch das Land Israel, heilt Dutzende, ich möchte fast sagen Hunderte von Menschen. Blinde werden sehend, Lahme gehend, Tote werden auferweckt. Er stillt den Sturm und. Man könnte eine riesen Liste machen. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Es gibt so viele Beispiele, das Volk ist begeistert und hat es im Volk diesen Glauben ausgelöst, den sich Gott wirklich gewünscht hat, nur in den Einzelnen, die zuvor berufen sind, in denen der Geist Gottes einen neuen Menschen gezeugt hat, in denen ist Glauben entstanden, aber nicht bei allen anderen, die eben nur aufs Äußere schauen, nur Wunder sehen wollen. Es ist ganz klar, mit Zeichen und Wunder allein kann kein bleibender Glaube erzeugt werden. Wir können noch so viele Zeichen und Wunder den Menschen präsentieren. Bleibender Glaube entsteht nicht. Bleibender Glaube entsteht nur da, wo der Geist Gottes ganz persönlich ins Leben zeigt. Nur da entsteht das. Nirgends anders. Der bleibende Glaube. Und das ist ja das Wunderbare, wenn jemand von Gott berufen und auserwählt ist, wenn jemand eine Begegnung mit Gott erlebt hat, dann braucht er keine Überredungskunst mehr, dann braucht er keine Manipulation mehr, damit ihm klar wird, dass dieser Gott wirklich das Schönste und Größte ist, was es gibt, sondern er ist dann innerlich so überführt, er ist innerlich so berührt von diesem Gott der Liebe, dass er gar nicht mehr anders kann, als diesem Gott der Liebe nachzufolgen. Bleibender Glaube entfacht nur der Geist Gottes durch Neuzeugung in uns. Diese Neuzeugung des Geistes wird aber nicht selten durch Wunder begleitet. Der Geist braucht das immer wieder, dass er auch Wunder tut, nur dass ist meistens ein Bereich des Anfangs. Wenn es dann weitergeht im Glaubensleben, dann macht man die Erfahrung, dass vielleicht die sichtbaren Wunder abnehmen, dass das immer weniger wird. Und dass vielleicht auch Gott, dass man Gott vielleicht manchmal auch nicht mehr so nahe spürt, wie das früher war. Und ihr Lieben, ich kann euch einfach sagen, da wo ein Mensch nichts mehr spürt oder nichts mehr empfindet und trotzdem weiß, ich gehöre diesem Gott, der für mich alles gemacht hat und der mich auch ans Ziel bringt, auch wenn ich das jetzt im Moment nicht spüre, da erweist sich der Glaube als echt, da entsteht etwas, was Ewigkeitswert hat und das darf dann sichtbar werden. Durch Zeichen und Wunder hat der Verstand die Möglichkeit, zur Erkenntnis zu kommen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der alles total in seinen Händen hält. Also am Anfang braucht man das vielleicht, damit man sieht, ja, er hat wirklich alles in seinen Händen. Und dann soll man aber durch Mitdenken so weit kommen, dass man sagen kann, auch wenn jetzt in meinem Leben vieles drunter und drüber geht, ich weiß, dass er trotzdem alles in seinen Händen hält. Damit aber der Glaube tiefere Wurzeln bekommt, sind auch Stürme des Lebens notwendig. Ein Baum wird ja besonders dann stark, wenn er immer wieder hin und her geschüttelt wird durch die Stürme, die Wurzeln gehen tiefer, in denen Gott eben, diese Stürme, in denen Gott nicht so handelt, wie wir es uns wünschen, diese bewirken, dass der Glaube tiefere Wurzeln bekommt. Es braucht Situationen, in welchen Gott keine Wunder tut, in denen Gott schweigt, in welchem Gott scheinbar das Notwendige einfach unterlässt. Das ist die hohe Glaubensschule. Wenn wir einmal das Leben von Paulus anschauen, dann entdecken wir Ähnliches. Am Anfang waren da noch sehr viele Wunder und Zeichen und gegen Ende seines Lebens, da musste er schreiben, ich musste den krank zurücklassen, nimm ein wenig Wein um deines Magens willen, die haben mich verlassen, alle in Asien haben mich verlassen. Plötzlich kommt eine ganz nüchterne Einstellung. Eigentlich ist mein Erfolg nach außen hin gar nicht so spektakulär. Und trotzdem hat Paulus ein Fundament gelegt für eine Christenheit, auf das wir unmöglich verzichten können. Wenn ein Mensch in solchen Situationen, in solch schweren Situationen, daran festhält, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, wenn er sagen kann, auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Oder wenn ein Hiob sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Ich weiß, dass er lebt. Wisst ihr, dieses Glaubensbekenntnis, das beeindruckt die Unsichtbarkeit, die Engelwesen viel mehr als da, wo es dem Hiob gut ging, als da, wo Hiob alles hatte, als er präsentieren konnte. Gut, das machte er nicht, er hatte auch damals ein demütiges Herz, er hat wirklich sein Herz rein bewahrt. Aber als dem Hiob alles weggenommen ist, seine Gesundheit, sein Reichtum, seine Familie, alles ist ihm weggenommen. Die Freunde, die schlagen auf ihn ein, ich meine verbal, indem sie ihm sagen, es muss bestimmt eine Sünde in deinem Leben sein, sonst hätte dich Gott niemals so gestraft. Alles schlägt auf ihn ein und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da hat die Unsichtbarkeit gestaunt. Was hat dieser Mann für einen Glauben, dass er in dieser Situation noch an seinem Gott festhält? Und oft führt uns Gott in Schwachheit hinein, in Ohnmächtigkeit hinein, in eine absolute Abhängigkeit ihm gegenüber. Und genau in dieser Abhängigkeit, in dieser Ohnmächtigkeit kann er in uns auf eine Art und Weise wirken, wie er sonst nie hätte wirken können durch uns. Das nennt die Bibel Ausharren oder drunten bleiben. Das Wechselbad, Gott sichtbar erleben und ich fühle gar nichts mehr. Dieses Wechselbad, ich erlebe Gott sichtbar, ich erlebe Wunder, ich erlebe, wie er mir Frieden schenkt, wie er mir durchhilft und dann wieder, ich fühle gar nichts mehr. Herr, wo bist du? Warum redest du nicht mehr zu mir? Warum sagt mir dein Wort nichts mehr? Ich möchte, ich habe Sehnsucht nach dir, ich will mit dir zusammen sein. Dieses Wechselbad braucht Gott, ist unabdingbar für einen gesunden Glaubenswachstum. Betrachten wir doch noch eine Begebenheit auf der Wüstenwanderung. 2. Mose 14, 17, Vers 4, 1 bis 4. 2. Mose 17. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin. Auf nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Nachdem das Volk alle Wunder in Ägypten erlebt hat, es waren ja diese Plagen, das waren ja auch Wunder, auch wenn die nicht angenehm waren. Nur von vielen Plagen wurde ja das Volk Israel verschont. Aber sie haben miterlebt, was der Herr da bewirkt hat im Land Ägypten. Dann sind sie ausgezogen. Er hat ja die Erstgeburten Ägypten geschlagen. Sie sind ausgezogen. Sie standen vor dem Roten Meer. Rechts und links konnten sie nicht ausweichen, im Rücken hatten sie den Feind, die Ägypter kamen wieder und wieder schreien sie zu Mose, was sollen wir tun, hier werden wir umkommen. Und dann erleben sie mit ihren eigenen Augen, wie der allmächtige Gott das Meer zerteilt und sie trockenen Fußes durch das Meer gehen konnten. Und sie haben erlebt, wie die Ägypter hinterher kamen und das Meer wieder zusammengeschwappt ist und alle Ägypter kamen um. Das haben sie erlebt. Sie haben erfahren, wie das bittere Wasser süß wurde, wie sie Gott mit Fleisch und Brot versorgt hat. Aber sie konnten nur noch murren. Gott hat sich gewünscht, dass dieses Volk durch das, was sie erlebt haben, zu dem Schluss kommen würden, Moment mal, Gott hat uns in so vielen ausweglosen Situationen, hat er uns immer einen Ausweg geschenkt. Er hat uns immer durchgeholfen. Bis auf diesen Tag, immer hat er durchgeholfen. Eigentlich dürften wir auch jetzt, wo wir kein Wasser haben, wissen, Gott hilft uns auch jetzt. Aber dieses Mitdenken fand nicht statt. Sie haben nicht mitgedacht. Sie haben keine logischen Schlüsse gezogen, sondern sie haben sich daran gewöhnt, Mose anzumurren, und der sorgt dann dafür, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Jetzt haben wir ein Bedürfnis. Ich habe jetzt ein Bedürfnis, und dieses Bedürfnis muss uns Gott augenblicklich stillen. Ansonsten ist dieser Gott nicht brauchbar. So spricht das Herz des Unglaubens. Das Herz des Glaubens sagt etwas anderes. Das Herz des Glaubens sagt, im Moment habe ich ein Bedürfnis, aber Gott geht jetzt nicht darauf ein. Ich habe jetzt ein Bedürfnis, aber er geht nicht darauf ein. Trotzdem weiß ich, dass mein Gott mich bedingungslos liebt und dass er mir zu seiner Zeit das gibt, was ich wirklich brauche. Er gibt zu seiner Zeit das, was ich wirklich brauche. Wir haben ja in unserer Familie auch oft wirklich schwierige Situationen erlebt. Wir waren oft an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt geht's nicht mehr weiter. Wir sehen nicht mehr, nicht einmal, wie wir die nächste Rechnung bezahlen sollen. Und Gott hat immer durchgeholfen. Er hat immer durchgeholfen. Meine Frau hat einmal gesagt, Gott kommt nie zu spät, aber er kommt ekelhaft pünktlich. Ekelhaft pünktlich. Also ekelhaft in dem Sinn, gemeint, er kommt so pünktlich, dass es manchmal fast, man hält es fast nicht aus. Aber gerade wenn wir solche Erfahrungen machen, dann sollte in uns das eben logische Schlüsse ziehen lassen, dass wir sagen können, unser Gott hat uns durchgetragen bis auf den heutigen Tag. Und wenn es in Zukunft noch schwieriger wird, und gerade mit zunehmendem Alter, wenn gewisse körperliche Funktionen nicht mehr so gut funktionieren, wenn es da immer schwieriger wird, wenn man immer ohnmächtiger, immer abhängiger wird, er trägt mich durch. Ich darf es wissen. Und der Glaube wird immer tiefer, bis man vielleicht dann auf dem Sterbebett liegt und sagt, ich kann gar nichts mehr, ich kann vielleicht nicht mal mehr sprechen, aber er trägt mich durch. Ich habe einen Freund begleitet, der hatte Krebs, der starb dann auch, und einige Wochen vor seinem Tod hatte er unglaubliche Schmerzen am Unterleib, und er war ein bisschen oder sehr stark enttäuscht über sich selber. Warum? Er hat sich vorgestellt, wie er den Schmerz heroisch, heldenhaft ertragen würde. Und er konnte es nicht mehr. Er konnte es nicht mehr ertragen. Er war so verzweifelt. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und dann war er still, einige Sekunden. Und dann sagte er zu mir, aber gell Daniel, Jesus macht es schon richtig mit mir. Seht ihr? Da ist der Glaube Jesu Christi aus ihm hervorgebrochen. Er ist kapituliert mit seiner eigenen Kraft. Die war am Ende. Er konnte nicht mehr. Aber der Glaube Jesu war noch da. Und etwa 1,5 Wochen vor seinem Tod hat er einem anderen Freund erklärt, du, jetzt ist mir Jesus begegnet. Wisst ihr, wenn es mit uns immer mehr in die Enge hineingeht, immer mehr in die Ohnmacht hinein, dann ist das für unseren Leib und unsere Seele manchmal kaum auszuhalten. Aber in dieser Enge dürfen wir Dinge erleben, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Und deshalb müssen wir uns nicht fürchten vor der Zeit, wo es enger wird. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir wissen, er ist da. Und mein Vater Eine halbe Stunde vor seinem Tod habe ich ihn gefragt: Du, Papa, hast du schon ins Himmelreich gesehen? Und dann sagte er, er konnte nicht mehr richtig sprechen. Er hatte hier ein Röhrchen, weil er dadurch atmen musste. Aber es ging ein Strahlen über sein Gesicht und er sagte, ja. Er konnte nur noch ein Wort sagen und dieses eine Wort war das entscheidende Zeugnis seines Lebens. Gott kann mit einem Wort zeugen und es durften seine Kinder und Schwiegerkinder durch dieses Zeugnis zum Glauben kommen, zum lebendigen Glauben. Sehen wir, so ist unser Gott. Gott kann mit ganz wenig, kann er ganz Gewaltiges bewirken. Und so dürfen wir unseren Gott sehen, immer mehr in diese Richtung. Im Moment habe ich ein Bedürfnis, aber Gott geht jetzt nicht auf mein Bedürfnis ein. Trotzdem weiß ich, dass mein Gott mich bedingungslos liebt, dass er mir zu seiner Zeit das gibt, was ich wirklich brauche. Als Gott die Bedürfnisse seines Volkes in der Wüste nicht sofort befriedigte, da sehnte er sich nach glaubenden Herzen, die in einer ruhigen Gelassenheit sagen konnten, unser Gott hat uns bis heute wunderbar geholfen, er wird uns auch jetzt nicht im Stich lassen. Dieses Herz wünschte sich Gott und er bekam es nicht. Seine Sehnsüchte wurden nicht gestillt. Er musste nur immer die Bedürfnisse und Sehnsüchte seines Volkes stillen, aber seine Sehnsucht wurde nicht gestillt, nämlich die Sehnsucht, dass dieses Volk endlich glaubt, vertraut und sagt, wir haben einen wunderbaren Gott, der trägt uns durch, auch wenn ich jetzt Durst habe und meinen Durst im Moment nicht gestillt wird. Die ganze große Tragödie dieser Wüstenwanderung besteht darin, dass Israel diesen entscheidenden Glaubensschritt nie getan hat. Es blieb immer dabei, wenn etwas fehlt, wenn ein Bedürfnis da war, dann wird zuerst gemurrt und dann soll Mose schauen. Es gibt so diese murrenden Gläubigen, die immer sehen, was nicht richtig ist in der Gemeinde und dann entsprechend die Gemeindeleitung anklagt und sagt, das ist nicht recht und das ist nicht recht und das ist nicht recht und da bekomme ich zu wenig. Diese murrende Haltung. Und dann machen sie ihre Erfahrung des Unglaubens. Der Unglaube macht auch eine Erfahrung, nämlich ihre Erfahrung hat sich leider immer wieder ein Stück weit bestätigt. Wenn wir murren und unzufrieden sind, dann schaut Mose, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Gott hat das Volk mit dem Notwendigsten versorgt, aber das, was sie sich wirklich gewünscht haben, nämlich ins gelobte Land einzuziehen, ging nicht in Erfüllung. Wir wissen, nur Mose und Kaleb, zwei, sind ins Land eingezogen. Zwei, die von Ägypten ausgezogen sind. Josua und Kaleb. Habe ich was anderes gesagt? Entschuldigung. Josua und Kaleb sind ins Land eingezogen, weil sie als Kundschafter die einzigen waren, die sagen, und wir können auch diese Riesen besiegen, wir können auch diese Festungen zerstören, weil wir einen allmächtigen Gott haben. Und die anderen 10 Kundschafter, die haben nur auf das geschaut, was mit ihren Augen, 3 Meter groß sind die, und die haben Festungen, das sind, ich sage euch, Mauern 20 Meter hoch, oder weiß nicht wie hoch, ich weiß nicht wie hoch sie waren, die sagen, das ist unmöglich, unmöglich, haben mit ihren äußeren Augen beurteilt. Und Mose, Josua und Kaleb, die wussten, wir haben einen allmächtigen Gott, und deshalb ist es möglich, deshalb ist das Unmögliche möglich. Gott versorgt auch die Kleingläubigen. Aber ob sie zu Lebzeiten in die Ruhe Gottes eingehen werden, ist fraglich. Deshalb lesen wir im Hebräerbrief, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Der Hebräerbriefschreiber sagt, bei ihnen hat sich das gehörte Wort nicht mit Glauben verbunden. Die haben zwar die Worte Gottes gehört durch Mose, aber es hat sich nicht mit Glauben verbunden. Und das ist das Schlimmste, wenn wir immer nur auf das sehen, was wir mit unseren äußeren Augen beurteilen, wenn wir uns auf unseren eigenen Verstand bauen und nicht mit Gott mitdenken und sagen, Herr, ich habe dich und weil du in mir bist und weil du mich umgibst von allen Seiten, kommt nur das an mich heran, was mir letztlich zum Guten dienen muss. Trotz den vielen Wundern, welche die Israeliten erlebt haben, kam es nie zum entscheidenden Glaubensschritt, nämlich zu diesem Glaubensschritt, ich glaube, auch wenn ich nicht sehe. Dieser Glaubensschritt wünscht sich unser Gott auch von uns. Und wenn wir diesen Glaubensschritt gehen dürfen, dann dürfen wir in die Ruhe Gottes eingehen. Und dann dürfen wir lernen, alles aus einer Gelassenheit heraus zu erleben. Wisst ihr, und ich kann euch sagen, diese Ruhe und dieser Friede ist viel kostbarer, als wenn wir ein Leben lang immer unseren Gott anjammern und murren und sagen, ich habe jetzt Durst und ich will jetzt zu trinken und wenn du mir nicht gibst, bin ich nicht zufrieden mit dir. Das ist die Haltung des Volkes Israel. Trotz den vielen Wundern, welche die Israeliten erlebt haben, kam es nie zum entscheidenden Glaubensschritt. Wen wundert es da noch, dass der Herr sagen muss in Jesaja 65, Vers 2, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Hier sehen wir, wohin das führt, wenn wir unseren eigenen Gedanken nachlaufen. Laufen wir ihnen nicht nach, sondern suchen wir die Gedanken Gottes, schauen wir die Gedanken Gottes an und leben mit diesen Gedanken Gottes, lernen wir mitzudenken. Psalm 95, Vers 10 lesen wir, 40 Jahre, und das ist die Zeit in der Wüste, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Wenn das Volk die Wege Gottes erkannt hätte, dann wäre ihnen klar geworden, dass Wechselbad Gott sichtbar erleben. Und ich fühle gar nichts mehr, dieses Wechselbad zwischen heiß und kalt. Dass dieses Wechselbad zum Entwicklungsprozess des Glaubens gehört und dass dieses Wechselbad enorm wichtig ist. Doch diesen Erziehungswegen Gottes wollte sich dieses Volk nicht unterstellen. Habe Lust an dem Herrn und habe Wohlgefallen an seinen Wegen. Lernen wir doch, an den Wegen, die er mit uns geht, Wohlgefallen zu haben. Auch dann, wenn wir vielleicht in der Wüste stehen, Durst haben und unser Herr im Moment den Durst nicht stillt. Amen. Amen.